Sie hören Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ein Podcast vom EZ Rostock. Es folgt ein Mitschnitt unserer Veranstaltung Order, das politische System Großbritanniens oder warum es schwerfällt, Goodbye zu sagen, vom 27. November 2019. Teil 1.
Order, das politische System Großbritanniens. Das ist der Titel, denn das Schlagwort Order werden Sie garantiert in den Medien ganz, ganz oft vernommen haben vom ehemaligen Sprecher des Unterhauses, John Bercow. Das ist quasi so dieser Ordnungsruf, was wir auch im Deutschen Bundestag kennen. Wenn sich jemand quasi daneben benimmt oder wenn sich jemand nicht zur Sache äußert, dann gibt es eben diesen Ordnungsruf. Ich habe mir drei Wie-Fragen gestellt, um das Ganze so ein bisschen thematisch einzugrenzen, dass wir wirklich auch am Ende was Handfestes haben und am Ende für diese drei Punkte vielleicht auch, vielleicht nicht alles, aber wenigstens immer so ein kleines bisschen mitnehmen, dass sie vielleicht nach der Veranstaltung mehr wissen als vorher. Also das ist so das große Ziel eigentlich jeder Veranstaltung, die wir hier auch durchführen. Wie funktioniert das alles? Das war so die erste Frage. Da möchte ich das politische System Großbritanniens ein bisschen näher vorstellen. Da werden wir natürlich nicht allumfassend alle Institutionen behandeln können, aber die wichtigsten uns angucken. Sie kennen bestimmt das Unterhaus, Sie wissen, dass es eine britische Monarchie gibt, dass es da Königin Elisabeth II. Gibt. Wir werden uns angucken, welche Funktionen die eigentlich haben, also was machen die. Unter dem zweiten Punkt, wie konnte das passieren, werden wir einen kleinen Abriss des Brexits geben. Das soll kein historischer Rückblick sein, was alles geschehen ist, denn das würde den Abend tatsächlich sprengen und wir hätten am Ende eine riesige Zeitleiste, weil einfach viel zu viel passiert ist, Entscheidungen getroffen wurden, die dann wieder zurückgenommen wurden. Wir werden uns angucken, wie sieht's eigentlich jetzt aus. Und wie geht es weiter? Da werden wir einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Also was sind eigentlich die Folgen des Brexits? Das ist natürlich jetzt noch nicht abzusehen, denn wir haben den Brexit bis jetzt noch nicht. Es gibt allerdings ein paar Prognosen, was geschehen könnte, wenn Großbritannien tatsächlich aus der EU austritt. Für beide Seiten, für Großbritannien und für die Europäische Union. Vor- und Nachteile, das werden wir uns anschauen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, das politische System. Da kommen wir gleich mal auf den ersten besonderen Punkt, den Großbritannien eigentlich hat. Zum Verständnis, ich sage ganz oft Großbritannien, meine aber das Vereinigte Königreich. Sie kennen bestimmt auch diese beiden Begriffe. Weiß jemand von Ihnen so diesen Unterschied, Vereinigtes Königreich, Großbritannien, ist das dasselbe oder?
Das Vereinigte Königreich beinhaltet Schottland, Irland und auch unsere Commonwealth. Nee, das Commonwealth ist nicht anders. Großbritannien ist nur Großbritannien und alles, was drumherum ist, das ist dann das andere.
Genau, sozusagen. Also Großbritannien, das ist wirklich nur diese Insel, diese große Insel, die sie haben. Da gehört dann Schottland zu, da gehört Wales zu und da gehört England zu. Aber Nordirland gehört natürlich auch zum Vereinigten Königreich. Das heißt, Sie werden mich bestimmt den Abend ganz oft dabei ertappen, dass ich Großbritannien sage, weil das einfach so dieser übliche Sprachgebrauch ist. Ich meine dann aber meist das Vereinigte Königreich, also plus Nordirland dazu. Kommen wir ganz kurz zu einer Besonderheit, die Großbritannien hat. Wir haben in Großbritannien keine kodifizierte Verfassung. Das heißt, es gibt keinen Gesetzestext, wo drauf steht Verfassung von dem Vereinigten Königreich. Wenn Sie das mit Deutschland vergleichen, Sie haben das Grundgesetz. Da gibt es ein Dokument, da steht Grundgesetz und das sind quasi alle Regelungen, auf denen der Staat aufgebaut ist. Die finden Sie dort in diesem Grundgesetz. Das gibt es in Großbritannien, wie gesagt, nicht. In Großbritannien haben wir ganz, ganz viele Rechtsquellen. Also es gibt zum Beispiel das Common Law, das ist das Gewohnheitsrecht. Das können Sie vergleichen mit dem US-amerikanischen Recht. Gewohnheitsrecht heißt, jeder Einzelfall wird einzeln geprüft. Es gibt zum Beispiel kein bürgerliches Gesetzbuch, wo drin steht, für diesen Fall muss dieser Paragraph angewendet werden. Im bürgerlichen Gesetzbuch, das ist so ein dickes Buch, da finden Sie für jede Eventualität, für jeden Fall einen Paragraphen. Das haben Sie in Großbritannien, wie gesagt, nicht. Hier geht es um Einzelfallentscheidungen. Jeder Fall ist besonders. Jeder Fall wird auch besonders dann recht gesprochen oder eben auch nicht. Dann haben Sie Statute Law, Statuten. Es gibt so ein paar Regelungen, die tatsächlich auch auf Papier festgehalten sind, die dann mit zu dieser Verfassung gehören. Ein ganz, ganz, ganz großer Teil sind Konventionen. Also das, worüber wir uns über Jahrhunderte dran gewöhnt haben, dass man das so macht. Das steht nirgendwo, aber man macht's halt so, weil das ist eben die Gewohnheit. Da werden wir nachher auch noch auf so ein paar Beispiele zu sprechen kommen. Verfassungstheoretiker, einflussreiche Verfassungstheoretiker, die quasi bestimmte Gesetze, bestimmte Richtlinien interpretiert haben. Das ist auch noch eine Quelle des britischen Rechts. Und zu einem großen Teil natürlich auch Europarecht. Denn seit Großbritannien 1973 der Europäischen Union beigetreten ist, hat es automatisch auch europäisches Recht übernommen. Jeder Staat, der in der Europäischen Union ist, übernimmt europäisches Recht und muss dieses auch übernehmen. Wir haben 5 Prinzipien im Vereinigten Königreich, die allerdings unabdingbar Anwendung finden. Das ist einmal der Einheitsstaat, also der Zentralstaat sozusagen. Da gibt es auch in Großbritannien eine Ausnahme, worauf ich nachher nochmal zu sprechen komme. Aber das heißt, das ganze Vereinigte Königreich wird von London aus regiert, so im Gros. Wie gesagt, es gibt eine Ausnahme. Dann gibt es die konstitutionelle Monarchie. Das heißt, wir haben einen König oder eine Königin, die quasi Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreiches ist, die sich aber an die Verfassung, an die Gesetze, an das Parlament halten muss. Also kein König oder keine Königin, die über dem Gesetz steht und wie vor 500 Jahren regieren kann, wie sie möchte. Dann haben wir die Parlamentssouveränität. In vielen europäischen Ländern hat sich in den letzten 100 Jahren so die sogenannte Volkssouveränität ausgebildet. Das heißt, das Volk hat gegenüber den Obrigkeiten, gegenüber den Monarchen oder gegenüber der Regierung sich immer mehr Rechte erkämpft. In Großbritannien ist es tatsächlich eher das Parlament gewesen, was sich gegenüber dem König immer mehr Rechte erkämpft hat. Dem König quasi bestimmte Vorrechte nehmen konnte und diese auf das Parlament anwenden konnte. Das ist so eine theoretische Debatte, ob nun Volkssouveränität oder Parlamentssouveränität, aber da wird in Großbritannien darauf Wert gelegt, auf diese Parlamentssouveränität. Ne? Wir haben uns unabhängig gemacht von dem Monarchen. Nicht unabhängig, aber wir haben uns immer mehr Rechte erkämpft. Dann repräsentative Demokratie. Das heißt, dass diejenigen, die dann zum Beispiel im Unterhaus sitzen, also im Parlament, dass diejenigen vom Volk gewählt werden. Das Volk kann keine direkten Entscheidungen herbeiführen, indem es sagt, indem es selber Gesetze verabschiedet. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ein Referendum ist eine Ausnahme. Da wird das Volk direkt befragt zu einem bestimmten Grundsatz. Aber im Prinzip ist es die repräsentative Demokratie. Wir wählen unsere Abgeordneten und die vertreten dann unsere Interessen im Parlament. Das ist in Deutschland nicht anders und in vielen, vielen, vielen anderen europäischen Staaten auch nicht. Und natürlich die Rechtsstaatlichkeit als letzter Punkt. Also Großbritannien, das Vereinigte Königreich sind an Recht gebunden, Recht zu sprechen, stehen nicht über dem Gesetz. Das sind so diese 5 Grundprinzipien. Schauen wir uns den ersten Punkt in der Hierarchie des politischen Systems in Großbritannien an. Das ist natürlich die britische Krone, das britische Königshaus. Derzeit schon seit 1952 durch Königin Elisabeth II. Regiert. Elisabeth II. Ist unter anderem Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, das ist klar, aber auch noch von 16 anderen Staaten in diesem Commonwealth of Nations. Commonwealth hatte ich vorhin den Begriff schon gehört, das ist der heute, das ist natürlich historisch begründet, heute ist das einfach nur so ein loser Staatenbund. Das sind alles quasi Staaten, die früher mal durch die britische Krone regiert wurden. Die britische Krone hatte zu ihren Hochzeiten 3/5 der Welt beherrscht an Ländern, wenn wir jetzt flächenmäßig uns das anschauen. Und Staaten, die früher durch die britische Krone regiert sind, sind heute noch im Commonwealth of Nations versammelt. Ja, das ist kein politischer Körper oder so, das sind einfach nur so ein loser Staatenverbund. Man koordiniert oder spricht sich ab und trifft sich und führt auch Sportveranstaltungen durch. Es gibt dann diese Commonwealth Games, sowas wie die Olympischen Spiele. 2 andere Staaten, die man noch kennt, wo Königin Elisabeth auch das Staatsoberhaupt ist, ist zum Beispiel Australien oder Kanada. Dort heißt sie allerdings nicht britische Königin, sondern sie ist dann die Königin von Kanada oder die Königin von Australien, damit diese Länder nochmal zeigen, wir sind unabhängig. Also es ist nicht die britische Königin, die uns regiert, sondern die australische Königin, die uns regiert. Das Königshaus hat natürlich bestimmte Vorrechte, die über die Zeit, über die letzten Jahrhunderte hinweg immer weiter zurückgeschraubt wurden. Ein Monarch hat heutzutage natürlich nicht mehr diesen Einfluss wie noch vor 100 Jahren, das ist klar. Was der König heute oder die Königin heute machen kann, ist, den Premierminister einzusetzen oder abzusetzen. Das ist allerdings eine reine Formalie. Normalerweise ist es so, wenn wir uns jetzt auf die Einsetzung konzentrieren, derjenige Mensch wird Premierminister, der die stärkste Fraktion im Unterhaus vertritt. Ne, derzeit sind das oder waren das die Konservativen. Ne, dann Königin Elisabeth II. Gesagt, der Parteiführer dieser Konservativen, das ist Boris Johnson, derjenige wird Premierminister. Die Königin kann auch den Premierminister absetzen. Allerdings auch das nur eine Formalie. Das Parlament muss, um ausgesetzt zu werden oder abgesetzt zu werden, der Premierminister muss, um abgesetzt oder ausgesetzt zu werden, vorher durch das Parlament laufen. Also es geht quasi darum, dass das Parlament entscheidet mit einer bestimmten Mehrheit, wir möchten, dass dieser Premierminister abgesetzt wird. Das muss das Parlament entscheiden. Und dann hat Königin Elisabeth quasi die Pflicht, diesen formal abzusetzen. Das ist quasi das, das Rücktrittsschreiben quasi auszufüllen. Das ist eine reine Genau, das geht mit einfacher Mehrheit tatsächlich. Da kommen wir nachher nochmal zu. Das ist wirklich auch sehr interessant. Das geht mit einfacher Mehrheit. Auflösung des Parlaments. Auch hier, das ist eine reine Formalie. Das Parlament kann sich eigentlich nur selbst auflösen. Das Parlament, dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Also zwei Drittel aller Abgeordneten müssen dafür stimmen, dass sich das Parlament auflöst. Das ist in einem Gesetz von 2011, das ist noch eigentlich ziemlich neu, verankert. Zwei Drittel sind nötig, damit das Parlament ausgesetzt wird, aufgelöst wird. Und dann hat Königin Elisabeth quasi die Pflicht, das Parlament nochmal formal durch Mitteilung aufzulösen. Was heute noch ganz wichtig ist, das ist das hier unten, das ist Royal Assent. Das heißt quasi königliche Billigung. Wenn Gesetze durch das Parlament verabschiedet werden, meistens immer durch einfache Mehrheit, dann muss am Ende der Monarch zustimmen, dass dieses Gesetz auch rechtswirksam wird. Wenn der Monarch seine Unterschrift quasi nicht drunter setzt und diese Billigung verweigert, dann gibt es kein Gesetz. Allerdings auch hier mehr theoretisch, denn das letzte Mal, dass das passiert ist, dass ein Monarch quasi seine Zustimmung zu einem Gesetz verweigert hat, das war 1707, also schon sehr lange her. Aber theoretisch könnte heute Königin Elisabeth sagen, nein, unter dieses Gesetz setze ich meine Unterschrift nicht. Ist bloß schon eben sehr, sehr lange, über 300 Jahre nicht mehr vorgekommen. Premierminister und Kabinett, ich habe schon so ein Stöhnen gerade vernommen. Der Premierminister ist quasi so etwas, wenn wir das vergleichen wollen, wir können es nicht ganz vergleichen, aber so in etwa etwas wie der Bundeskanzler. Er ist quasi der Regierungsvorsteher. Und wie ich schon erwähnt hatte, der Premierminister ist immer der Parteiführer, der Fraktionsführer der stärksten Fraktion im Parlament. Das sind derzeit die Konservativen. Seit 2010 sind das schon die Konservativen. Damals war das David Cameron, dann kam Theresa May und dann kam Boris Johnson. Das ist immer die stärkste Fraktion. Ernannt wird dieser, wie ich das schon erwähnt hatte, durch den Monarchen. Also er muss sich wählen lassen und wird dann eben ernannt durch den Monarchen. Formal ist es dann so, dass dieses Kissing Hands, also Händeküssen, mit dem Monarchen stattfinden muss. Das ist noch so ein Relikt aus alten Zeiten. Früher war es eben so, dass der Premierminister, der ernannt wurde, dann zur Audienz bei der Queen erscheinen musste oder beim König, beim King erscheinen musste und ihm die Hände küssen musste. Das ist heute nicht mehr so. Das war damals, um so diese Treue und Loyalität zur britischen Monarchie eben nochmal zu symbolisieren. Heute ist das mehr so ein formales Treffen. Also Königin und Premierminister treffen sich, tauschen sich so ein bisschen aus, was so die zukünftigen Erwartungen auch angeht, was so dieser politische Plan für die nächsten paar Jahre sein wird. Hauptaufgaben des Premierministers sind zum einen die Richtlinienkompetenz, wie auch der deutsche Bundeskanzler. Also er entscheidet, wo es lang geht, welche Politik quasi umgesetzt werden soll. Er bringt Gesetzesvorschläge ein, denn dadurch können sie Politik gestalten. Also die Regierung und der Premierminister haben quasi das Vorrecht, Gesetzesvorschläge einzubringen. Theoretisch kann das jeder Abgeordnete im Unterhaus machen. Bloß die Chance, dass dieser Gesetzesentwurf dann durchgeht, ist ein bisschen geringer. Wenn man in der Position der Regierung ist, hat man ja doch andere Mehrheiten hinter sich und kann bestimmte Gesetzesvorschläge dann auch durchbringen. Und das ist keine Aufgabe, sondern mehr als Pflicht zu sehen. Der letzte Punkt, die Rechenschaftspflicht. Jeder Premierminister hat vor dem Parlament Rechenschaft abzulegen. Das geschieht dann in sogenannten Fragestunden. Das sind dann die Prime Minister Questions, also die Premierministerbefragungen, die jeden Mittwoch stattfinden, mittags für eine halbe Stunde. Jeder Abgeordnete, egal von welcher Partei, kann dem Premierminister Fragen stellen, die dieser beantworten muss. So ist dann auch die Kontrolle der Regierung gewährleistet.